Ich lese 1. Korinther 11, 17 bis 26. Das Abendmahl. In der folgenden Sache gibt es nichts zu diskutieren. Ich muss es tadeln, dass eure Gemeindeversammlungen mehr Schaden als Nutzen bringen. Zunächst hat man mir erzählt, dass es Spaltungen gibt, wenn ihr zusammenkommt. Ich glaube, dass der Bericht mindestens teilweise zutrifft. Es muss ja zu Spaltungen unter euch kommen, damit man sehen kann, wer sich im Glauben bewährt hat. Wenn ihr nun zusammenkommt, feiert ihr in Wirklichkeit gar nicht das Mahl des Herrn. Jeder nimmt erst einmal seine eigene Mahlzeit ein und während der eine hungert, ist der andere schon betrunken. Könnt ihr nicht in euren Wohnungen essen und trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt die beschämen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Vom Herrn selbst stammt die Anweisung, die ich an euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund Gottes, der mit seinem Blut besiegelt wird. So oft ihr daraus trinkt, tut es, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. So oft ihr also dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Paulus war entsetzt darüber, als er gehört hat, was in der Gemeinde los war beim Abendmahl. Vollkommen verständlich, wenn etwas, das so gut und wertvoll erdacht wurde, derart aus dem Ruder läuft. Ich muss daran denken, wie entsetzt Jesus damals war, als eine Räuberhöhle aus dem Vorhof des Tempels gemacht wurde. Und hier sehe ich es ähnlich. Sie haben ein Gelage aus dem Abendmahl gemacht. Und eigentlich soll es etwas Besonderes und Wertvolles sein. Deshalb der berechtigte Tadel. Paulus tadelt, dass die Versammlungen mehr Schaden als Nutzen bringen. Der Schaden ist, Menschen werden ausgegrenzt, weil, wie fühlt es sich für jemanden an, der erlebt, dass er nicht dazugehört? Traurig, schmerzhaft und drückend. Es werden nicht nur Menschen ausgegrenzt, was ja schon schlimm genug ist, sondern auch Jesus selbst, wenn man nicht mit dem Gedanken bei dem ist, worum es eigentlich geht. Man hat den Fokus verloren und das entzweit. Es gibt Gruppenbildung. Der Nutzen soll sein, eine Einheit zu bilden, gemeinsam essen und trinken, im Andenken an Jesu Tat. Es soll immer wieder nah sein, was Jesus getan hat für uns, damit wir leben. Jeder achtet auf den anderen. Und wie fühlt sich das an? Warm, geborgen und freundlich. Wenn einer fehlt, wird gewartet. Wenn jemand wenig oder gar nichts hat, wird geteilt. Arm und reich sitzen zusammen, so wie Jesus es meint. Keiner sieht auf den anderen herab. Es geht darum, sich als einen Leib zu betrachten und nicht, dass man sich ausschließlich als Einzelperson wahrnimmt. Im Vers 19 sagt Paulus: Es muss natürlich Spaltungen unter euch geben, damit deutlich wird, wer von euch sich bewährt. Ich sage, es zeigt sich darin, auf welchem Boden man steht. In Sprüche 24, Vers 24 steht: Du magst dich für stark halten. Ob du es bist, zeigt sich erst in der Not. Die Not beziehe ich auf die Spaltungen. Es ist eine Sache der Bewährung in einer solchen Situation. Da ist es essentiell, auf gutem und festem Boden zu stehen. Und dieser Boden ist immer nah an Jesus, nah am Wort und nah an Gott. Im Vers 20 und 21 steht: Wenn ihr nun zusammenkommt, feiert ihr in Wirklichkeit gar nicht das Mahl des Herrn. Jeder nimmt erstmal seine eigene Mahlzeit ein und während der eine hungert, ist der andere schon betrunken. Es geht nicht mehr um das einheitliche Andenken daran, was Jesus für jeden Einzelnen für uns getan hat. Und auch nicht darum, dass Jesus gesagt hat, dass wir uns gegenseitig dienen sollen. Es geht nur darum, sich selber zu sättigen und zu betrinken. Wo ist der Blick auf den Nächsten? Wo ist das geblieben, dass Jesus gesagt hat, dass man den anderen höher achten soll als sich selbst? Mal ehrlich, stellen wir uns doch mal beide Situationen bildlich vor. Wo möchten wir lieber sein? In einem Raum, wo kopflos nur gegessen und gesoffen wird, wo jeder sich selbst der Nächste ist, wo es nur um Nahrungsaufnahme geht, ohne Liebe, ohne Fürsorge, eigentlich ein geistloser, ein luftleerer Raum, wo von dem Atem Gottes, dem Geist Gottes, nicht viel zu spüren ist, oder hier, in einem Raum, gefüllt mit Liebe, mit Wertschätzung gegenüber dem Jesus, der alles für uns getan hat. Dem Jesus, dem wir alles glauben, was er sagt, wenn er erklärt hat, dass das wirkliche Leben und die wirkliche Liebe darin besteht, meinen Nächsten zu sehen und wertzuschätzen. Mein Essen zu teilen mit dem, der nichts oder sehr wenig hat. In einem geschützten Raum zu sein, wo jeder gesehen und geachtet wird, keiner egal oder unwichtig ist. In einem erfüllten Raum, erfüllt mit dem Atem Gottes, angereichert mit lebenserhaltender Luft zum Atmen. Ja, hier möchte ich sein. An einem Ort, wo der gute Geist Gottes auf mich und uns überschwappt, wo man eine Ahnung davon bekommt, wie Gott es meint, wie er Liebe meint. Im Vers 23 steht: Vom Herrn selbst stammt die Anweisung, die ich an euch weitergegeben habe. Es geht dabei eben nicht um etwas, das sich ein Mensch überlegt hat, ein schönes Andenken zu bewahren. Es war Jesus selbst, der gesagt hat, dass wir das immer wieder tun sollen, denn Jesus weiß, wie sehr wir diese ständige Erinnerung brauchen. Im Gedenken bedeutet nicht bloßes Erinnern, sondern zugleich das Gegenwärtigwerden des Erinnerten. Das Gegenwärtigwerden von Jesus. Und das geschieht durch uns. Wenn wir Jesus erlauben, in uns zu wohnen, durch den guten Geist Gottes. Und das jedes Mal, wenn wir in seinem Sinne das Abendmahl feiern. Wie gut für uns jetzt hier. Wir feiern das Abendmahl ja nicht mehr so wie damals in der Gemeinde. Ein Glück läuft das bei uns hier ja nicht so aus dem Ruder. Also betrifft uns der Tadel in der Bibelstelle ja nicht mehr so, oder? Ich glaube, wir müssen kurz innehalten und unser Herz befragen. Denn ich glaube, das ist das Einzige, was wirklich relevant ist. Welche Herzenshaltung habe ich? Und ich denke, diese Bibelstelle betrifft uns doch, wenn es nämlich um die Herzenshaltung geht. Mit welchem Herzen nehme ich denn am Abendmahl teil? Wie bin ich durch die Woche gelaufen? Habe ich meinen Nächsten wahrgenommen? Habe ich der leisen Stimme in mir Raum gegeben, die mich auf etwas aufmerksam machen wollte? Brauche ich vielleicht Vergebung? Brauche ich vielleicht Demut? Brauche ich die Erinnerung an das Wesentliche? Die Besinnung auf das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat? Durchströmt mich der Atem Gottes jeden Tag und atme ich das auch aus? Ist mir bewusst, dass ich ein erkauftes Königskind bin? Nein, ehrlich gesagt nicht. Dann ist auch dafür das Abendmahl bestimmt und die Bibelstelle auch. Ich darf mich immer wieder bei jeder Abendmahlfeier daran erinnern. Jesus hat das vollbracht mit ausnahmsloser Stärke, Selbstlosigkeit und Liebe. Ich bin erlöst. Aber von was eigentlich? Von Sünde, Tod und Teufel. Das hört sich so altmodisch an. Sünde, Tod und Teufel. Für die meisten Menschen ist das mittelalterlich und lächerlich. Aber ich will mal so sagen. Eigentlich gehören wir Menschen ins Paradies. In die unmittelbare Nähe zu Gott. In einen geschützten Raum. Also wirklich jetzt, stellt euch den Himmel auf Erden vor. So war es eigentlich gedacht. Wo das Sein in Gottes Nähe durch nichts gestört wird. Wo es selbstverständlich ist, Gottes Namen anzurufen und keinen anderen als Gott und Schöpfer und Geber des Lebens zu kennen. So hat es angefangen. Und so ist der Gedanke Gottes über unserem Leben. So sehe ich das Natürliche, das Eigentliche. Ja, nun leben wir aber nicht mehr so, seit langer Zeit nicht mehr. Wir leben in der Welt, in der es viele Namen gibt, die angerufen werden, die verehrt werden. In der Welt, die geprägt ist von Angst, von Neid, von Hass, von Bösartigkeiten sämtlichen Ausmaß. Eine Welt, die einen schon gefangen nehmen kann und die uns Menschen sehr weit weg von Gott katapultieren kann, von unserem Schöpfer. Und genau das ist für mich Sünde, Tod und Teufel. Wenn erreicht ist, dass Gott keinen Stellenwert in meinem Leben hat. Für Gott ist das ein unglaublicher Schmerz. Und deshalb diese unfassbare Tat am Kreuz. Weil dadurch hat er uns zurück zu sich geholt. Wir sind erlöst von jeglicher Suche. Nicht umsonst bekommen wir in der Bibel immer wieder Einblicke in die für uns unsichtbare Welt. Das ist ein Geschenk, weil sonst könnten wir gar nicht ahnen, was da um uns für Kämpfe stattfinden. Auch davon sind wir erlöst. Wir können uns komplett frei fühlen von jeder Anklage. Ich bin erlöst von der Suche nach einem Sinn im Leben, von der Suche nach Weisheit oder der Suche nach Wahrheit. Ich bin eingefügt in die richtige Ordnung. In Gottes Ordnung. Wenn ich mich frage, woher komme ich eigentlich? Ich komme von Gott, vom himmlischen Schöpfer, aus dem alles Leben kommt. Und wenn ich mich frage, wohin gehe ich denn? Ich gehe zu ihm. Mein Leben wird bei ihm fortgeführt. Ewiges Leben also. Damit, dass Jesus uns dieses Geschenk gemacht hat, ist unser Leben gesichert. Für jeden, der Ja sagt und von Herzen danke. Und für jeden, der bekennt, Jesus ist Gottes Sohn, der als Mensch gekommen ist, um alles auf sich zu nehmen, was sich in mir bewegt, was nicht unter Gottes Herrschaft ist. Wir sind dadurch komplett frei. Ich habe mich schon gefragt, was denn so schlimm an mir ist, dass Jesus das auf sich nehmen musste, so qualvoll zu sterben. Schlimm an mir wäre gewesen, dass ich auf ewig von Gott getrennt wäre. Ich hätte gar kein Bewusstsein dafür, dass Gott mein Schöpfer ist. Ich stelle mir das so vor und ich hoffe, ihr versteht meine Gedanken. Ich lebe in einem schönen Zuhause mit liebevollen Eltern, die alles für mich tun, die die besten Regeln für mein gesundes und gelungenes Leben haben, mit so viel Liebe und Weisheit, mit allen guten Gaben, die man sich nur vorstellen kann. Und was mache ich? Ich sage entweder, nein, dieses Zuhause möchte ich nicht, oder ich bringe meinen Dank und mein Herz und meine Liebe an Orte, die absolut gar nichts mit meinem schönen und echten Zuhause zu tun haben. Ja, wie verrückt, oder? Aber so ist es doch eigentlich im übertragenen Sinn. Dieses Zuhause ist bei Gott und wie viele Menschen lehnen es dankend ab. Jesus hat alles aus dem Weg geräumt, was mich von Gott getrennt hat. Warum das genau auf diese Weise geschehen musste, ist ein Geheimnis für mich. Aber darin zeigt sich einfach die größte Liebe. Und alles nur, damit ich lebe, damit wir leben. Als Jesus mit seinen Jüngern zu Tisch sitzt, betet er das Dankgebet. Das ist für Jesus selbstverständlich, vor dem Essen, Gott für das Essen zu danken. Und ich schäme mich, weil ich es wirklich sehr oft vergesse. Jesus betet das Dankgebet, bevor er das Brot teilt, Im Text steht nicht ein Gebet, sondern das Gebet. Er betet dieses Gebet, das fest zur Passaliturgie dazugehört. Und er betet: Gelobt seist du, Herr, unser Gott, Herr der Welt, Herr der Ewigkeit, der du das Brot aus der Erde wachsen lässt, der du die Frucht des Weinstocks geschaffen hast. Ich bete das nochmal. Gelobt seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, Herr der Ewigkeit, der du das Brot aus der Erde wachsen lässt und der du die Frucht des Weinstocks geschaffen hast. Amen. Wie schön ist das? Ein Dankgebet, so alt und aus dem Mund von Jesus persönlich gesprochen. Das ist einfach schön und besonders. Und es ist ein Dankgebet im doppelten Sinn, weil es unseren Dank ausdrückt für unser tägliches Wohl und auch den Dank, weil Jesus unser Brot und Weinstock ist für unser ewiges Wohl. Alles passt zusammen. Jesus hat gesagt: Ich bin das Brot, das vom Himmel kommt, in Johannes 6, Vers 51. Und beim Abendmahl sagt er vom Brot: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Dass Jesus sich uns durch Brot nahe bringt, ist so ein guter Vergleich. Denn das Brot ist täglich und etwas Lebenserhaltendes. Brot wächst aus der Erde, wie in seinem Dankgebet gesprochen. Alles ist ein großes Ganzes. Jesus ist auch das Wort, von Beginn der Schöpfung schon anwesend. Jesus ist das Wort Gottes, das Mensch wurde. Mit der Aufforderung, ihn als Brot aufzunehmen, nehmen wir das Wort Gottes in uns auf und das täglich und lebenserhaltend. Gottes Wort, Jesus tat am Kreuz, soll mein Leben prägen. Und was ist Gottes Wort und Jesus tat am Kreuz? Liebe, pure Liebe, denn in Johannes 3, Vers 16 steht: Denn so sehr liebte Gott die Menschen, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun wird jeder, der sein Vertrauen auf den Sohn Gottes setzt, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Es ist alles ein Zusammenhang. Und auch der Vergleich, dass Jesus Blut der Wein ist, ist lebensnah und wiederholt sich auch. Denn in Johannes 15 sagt Jesus, dass er der Weinstock ist. Als Reben hängen wir an Jesus. Dadurch sind wir imstande, Frucht zu bringen. Dadurch sind wir mit der Quelle des Lebens verbunden. Und das ist auch passiert, als er für uns sein Blut vergossen hat am Kreuz. Dadurch sind wir verbunden mit der Quelle des Lebens. Damit endet auch das Dankgebet. Danke, dass du die Frucht des Weinstocks geschaffen hast. Ja, das sind wir, oder nicht? Und der Weinstock ist Jesus, also wieder alles im Zusammenhang. Ein großes Ganzes. Was würde ich jetzt sagen, sind die Kernaussagen? Also erstens, wie gut, dass da jemand ist, der aufpasst, der die Wahrheit sagt und der dafür Sorge trägt, dass wir wieder richtig eingenordet werden. Das ist ja zuallererst Jesus. Aber er befähigt auch weiterhin Menschen, Geschwister, die diese Aufgabe übernehmen können, wie damals Paulus. Dass wir wieder unsere Sinne schärfen über unser Verhalten zu Gott und unseren Nächsten. Zweitens, durch Jesus bin ich restlos erlöst von allem, sei es sichtbar oder unsichtbar. Von allem, was für mich zur Gefahr werden könnte, dass ich nicht auf der geretteten Seite stehe. Ich habe ein Zuhause bei ihm, hier auf Erde und einmal bei ihm nach meinem Leben hier. Drittens, vor dem Essen danken. Viertens, alles passt zusammen. Alles ist ein großes Ganzes. Es gibt eine göttliche Ordnung. Das ist Realität. Und es ist ein Geschenk, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, in dieser Ordnung zu leben. Ich möchte mich dieser Ordnung unterstellen, weil ich fest daran glaube und weil ich weiß, Gott ist Herr über allem, jetzt und immer und seit immer. Amen.